This election night, C-SPAN delivers something different. Not just the presidential race, but the state races that will decide the balance of power in Congress. No political pundits, no spin, no commercials. Just the candidates, the results, and you. Follow C-SPAN this election night, Tuesday, November 5th, on TV, online, or on the free C-SPAN Now video app.
Und da glaube ich, da ist ja auch wirklich, also jetzt auch noch aus einer emanzipatorischen Sicht, ja, dass wir auch gerade so eben aus Ostdeutschland da viel mehr auch irgendwie zu uns selber stehen sollten, könnten, um diese Geschichten irgendwie auch zu erzählen und auch das Positive aus diesen Geschichten.
Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
Dann würde ich sagen, Ton läuft und herzlich willkommen bei Hollitzer trifft. Heute treffe ich Mandy Tröger. Sie ist Wissenschaftlerin und ich bin auf sie gekommen, weil ich jüngst eine Dokumentation gesehen habe über das Bild des Ostens, Ostdeutschland in den Medien. Da gab es eine umfassende Analyse. 300 Millionen Artikel, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, seit 1990, die publiziert wurden in deutschen Medien. Und es zeichnete sich da ein ganz offensichtlich negatives Bild, wie über Ostdeutschland berichtet wurde, die Konnotation. Und ich habe festgestellt, dass wir an der gleichen Uni studiert haben, denn an der Uni Erfurt hat Mandy Tröger Geschichte studiert. Ja. Und dann aber natürlich noch eine viel längere wissenschaftliche Karriere angeschlossen und ist jetzt an der Universität Tübingen. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Danke, ich freue mich echt hier zu sein und ich habe auch mitbekommen, dass wir zusammen in Erfurt waren. Das ist ein toller Anfangsort für, also sich auch gerade mit Medien auseinanderzusetzen. Und es ist witzig, dass wir heute miteinander reden, wo du bei der Thüringer Allgemeinen bist.
Ja.
Genau. Also ich habe dann Umwege genommen, ich bin dann auch über Amsterdam, habe da Geschichte studiert und habe letztlich in den USA promoviert, weil ich mich mit meinem Thema, da ging es um die Transformation der Presse in Ostdeutschland nach dem Fall der Berliner Mauer. Und ich komme eigentlich aus Ostberlin und habe das auch als Kind damals mitbekommen, wie schnell es ging, dass quasi Westprodukte irgendwie in allen Regalen waren. Genau, und ich wollte mich halt dem Thema aus einer Presse- und Mediensicht nähern und habe mir halt angeguckt, wie schnell quasi auch westdeutsche Verlage in Ostdeutschland tätig wurden. Mhm. Und das musste ich halt, oder habe ich damals in den USA gemacht und bin dann zurückgekommen nach Deutschland. Und jetzt bin ich aktuell an der Uni Tübingen und mache aktuell was zur Treuhand, also quasi zur Rolle der Treuhand in dieser Privatisierung. Und nebenbei gebe ich halt häufiger mal Vorträge zu zum Beispiel zu Themen wie wird Ostdeutschland eigentlich in den deutschen, vor allem überregionalen Medien dargestellt. Mhm. Und da kam jetzt eben auch, also die Studie, von der du gesprochen hast, da war ich gar nicht dran beteiligt, sondern es gab jetzt gerade diese Dokumentation, es ist kompliziert, der Osten in den Medien. Genau, und da wurde ich halt für mit interviewt.
Genau, und so habe ich gesehen und dachte mir, ach, das wäre doch eigentlich eine super Gesprächspartnerin, um dieses Thema auch nochmal aufzugreifen. Eine Frage, warum hast du das in den USA gemacht, dieses Thema? Ist die Perspektive dann eine andere, dass man draufschaut oder?
Genau, also in den USA, es ist jetzt auch schon eine Weile her, ja. Also man wird ja nicht jünger. In den USA war einfach mehr politische und wirtschaftliche Distanz da zum Thema. Also für die US-Amerikaner war das irgendwie so ein nettes Fallbeispiel, sich mal anzugucken, was passiert denn eigentlich mit einem Mediensystem, wenn es in diesem Übergang ist zwischen Sozialismus zu Kapitalismus oder freier Marktwirtschaft. Und das eben aus einer wenn man es möchte, kapitalismuskritischen Perspektive sich anzugucken, ist in den USA viel leichter, weil es damals, also in Deutschland, wir sind einfach zu nah dran. Also es geht ja auch um Wirtschaftsinteressen, die noch, also auch um Verlage, die aktuell noch in Deutschland und auch denen die ostdeutschen Zeitungen vor allem auch immer noch gehören. Und da war es für mich, also ich hatte einfach mehr Raum, da mich kritisch auseinanderzusetzen. Jetzt mittlerweile hat sich das aber auch geändert. Also ich werde relativ häufig angefragt für Vorträge in Deutschland, um eben darüber auch dann zu erzählen.
Ist das Thema aktueller geworden seit, ich sage jetzt mal vielleicht 2015, seitdem sich die Stimmen so gemehrt haben, was aus Amerika auch rüberkam, Fake News Media, und bei uns dann eben Lügenpresse?
Ja, schon. Also ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt oder ob es auch einfach so nach 30 Jahren, da gab es allgemein jetzt in der Wissenschaft auch so eine neue Strömung oder einfach auch so ein Bruch, wo sich versucht wurde, anders mit, gerade eben nicht nur mit der DDR auseinanderzusetzen, sondern vor allem eben auch mit der Transformationszeit, also mit der Wendezeit. Und da gibt es in verschiedenen Fächern einfach jetzt auch andere Stimmen, die sagen, wir müssen uns auch mit der Wendezeit anders beschäftigen. Und da kam ich genau zu dem Zeitpunkt irgendwie zurück. Mhm. Also ich bin seit, wann habe ich, ich glaube seit 2018 bin ich zurück in Deutschland. Mhm. Und da kam das irgendwie, da kamen so verschiedene Dinge aufeinander. Und ich glaube schon, dass jetzt auch das öffentliche Interesse, das hat schon auch damit zu tun, dass sich eben auch öffentliche Meinung da geändert hat. Obwohl ich, wie gesagt, also ich gucke mir immer, ich bin an Strukturen interessiert. Also was hat sich verändert, was ist gleich geblieben und aus welchen Gründen? Genau.
Das war ja dann aber auch 28 Jahre nach der Wende, wo man sich dann immer die Frage stellt, warum setzt sowas erst relativ spät ein? Hast du da eine Antwort drauf, jetzt auf genau in diesem Fall?
Ja, na, in diesem Fall sind es auch wirklich, also jetzt aus einer ganz wissenschaftspraktischen Perspektive, man kommt gar nicht an die Daten. Ja, also ich bin halt Historikerin, um überhaupt Datenzugriff, also quasi Aktenzugriff zu kriegen, ja, in den Archiven, da gibt es dann meistens eine Schutzfrist, die ist 30 Jahre. Also ich bin genau daran so ein bisschen vorbeigeschrappt. Die spannende Sache ist, dass diese Schutzfrist, ja, die gibt es halt auf alle, ich weiß nicht, ob du jetzt darüber reden willst, aber ich finde es halt super spannend.
Ja.
Diese Schutzfrist gibt es für alle, auch damals Akten, die quasi als Bundesrepublik Deutschland, also die in der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel im Bundesinnenministerium und so entstanden sind. Mhm. Diese 30 Jahre Schutzfrist gab es nicht auf DDR-Akten. Mhm. Das heißt, DDR-Akten waren von Anfang an, hatte man da Zugriff drauf. Also da gab es eben diese Idee, dass Informationen, also persönliche Informationen oder wirtschaftliche Informationen oder politische eben geschützt werden sollten, gab es nicht. Daraus erklärt sich auch so ein bisschen, warum es so einen relativ großen Fokus auf DDR-Forschung gab, weil es einfach leicht war, an diese Akten ranzukommen. Es ist natürlich auch super problematisch, weil natürlich auch Menschen aus der ehemaligen DDR ja den Anspruch haben sollten auf Persönlichkeitsrechte. Also man hat da wirklich teilweise Zugriff auf Dinge, die man sonst, auf die man nie Zugriff haben würde, also wenn es halt BRD-Akten wären. Und aber spannend für mich war eben, dass ich dann versucht habe, diesen Akten, zu denen ich Zugriff hatte, quasi herauszufinden oder was ich halt gefunden habe, wie frühzeitig eben große westdeutsche Verlage mit der damaligen DDR-Regierung sich in Verbindung gesetzt haben, also Tage nach dem Mauerfall. Und das findet man halt in diesen Akten. Und das ist, also diese 30 Jahre macht halt einen wirklich großen, forschungstechnischen großen Unterschied. Und beispielsweise jetzt arbeite ich an Treuhandakten und da habe ich Jahre auf Aktenzugriff gewartet. Mhm. Also ich glaube 3 Jahre oder so. Mhm. Und aktuell arbeite ich mich halt durch den Bestand.
Vielleicht können wir zur Treuhand dann später nochmal kommen, weil das ist ja auch noch so eine, ja, eine nicht verheilte Wunde im Prinzip bei vielen Menschen. Du hast von öffentlichem Interesse gesprochen jetzt im Fall jetzt Medien und System und Strukturwandel nach der Wende. War vielleicht auch das öffentliche Interesse die ganze Zeit nicht da, weil, wie in der Doku beschrieben, ja vor allem in leitenden Positionen, Funktionen in den Verlagen Westdeutsche eingesetzt wurden nach der Übernahme?
Also da muss man unterscheiden zwischen öffentlich, also öffentlich sind wir ja alle. Also ich denke schon, dass viele Ostdeutsche ja beispielsweise westdeutsche Presse nicht lesen. Also da gibt es ja Zahlen zu, dass jetzt irgendwie Süddeutsche oder die FAZ jetzt im Osten kaum gelesen wird. Genau aufgrund der Tatsache eben auch, wie Ostdeutschland dargestellt wird. Also es gibt halt immer so ein bisschen, es kommt auch in der Doku vor, diesen Auslandsduktus, ja, dass erstmal Ostdeutschland schon über erklärt wird, vor allem einer westdeutschen Leserinnenschaft. Und dass da, glaube ich, schon ein großes, also auch schon ein Verständnis war bei den Menschen, dass wie eben über Ostdeutschland gesprochen wird. Es ist eine Perspektive von ganz vielen, aber es ist halt die dominante in vor allem eben überregionalen Medien. Und dazu, jetzt gibt es zwar diese Doku, aber die Forschung dazu, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten.
Ja.
Also zum Beispiel Thomas Abe, der ist in Leipzig, der macht es seit einer sehr langen Zeit und der hat schon vor Jahren auch mit Co-Autoren und Mitherausgeberinnen Bücher rausgebracht, wie die Ostdeutschen in den Medien, die sich wirklich ansehen seit den 1990ern, wie Ostdeutschland quasi in den Medien dargestellt wird und auch Ostdeutschland und die Ostdeutschen als Erzählung. Also der verfolgt es richtig gut. Ich bin da gar nicht so die Expertin für. Er ist ja eigentlich, also meiner Meinung nach, eher der Experte.
Mhm. Vielleicht kannst du so ein paar Kernerkenntnisse, die in der Doku dargestellt wurden, nochmal hier anteasern, dass vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht gesehen haben, mal so kurz verstehen, worüber wir hier eigentlich reden.
Ja, naja, also die Doku ist an sich, ich glaube, die ist jetzt auf der ARD-Mediathek, also für die, die sich interessieren, können sich das ansehen. Da kommen so Knackpunkte oder irgendwie zentrale Punkte. Und ein zentraler Punkt ist beispielsweise, dass es ganz häufig so ist, dass Ostdeutschland halt also als eine Zone, also eine homogene Region dargestellt wird. Ja, jetzt weiß man natürlich, also wenn wir jetzt zum Beispiel über Westdeutschland reden, dass Bayern ist anders als Baden-Württemberg, ist anders als Hamburg. Mhm. Und so ist es auch in Ostdeutschland. Also Thüringen ist anders als Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Aber dann haben wir eben häufig dann doch so gerade beispielsweise im Spiegel, da kommt auch relativ häufig vor, eben so der Osten wählt. Also dass dann eben quasi vom Osten gesprochen wird, ohne irgendwie regional zu differenzieren, so kulturell und eben auch so geschichtlich. Was ich schon angesprochen hatte, war dann beispielsweise auch, dass, wenn ich jetzt, also der Osten, ja in Anführungsstrichen, als immer irgendwie auch als andersartig rüberkommt. Also dann haben wir Ideen von, dass irgendwie der Osten ist irgendwie arbeitslos, nörgeln, krawallig. Und also grundsätzlich Negativzuschreibungen. Und eben auch so eine Abweichung halt von irgendwie vom westdeutschen Standard. Also irgendwie die Ossis haben es noch nicht geschafft, irgendwie an die Demokratie zu glauben, sich irgendwie einzubringen und so. Genau, und das, was häufig eben ist, ist, dass das ein Aspekt ist, aber es gibt halt viele andere Aspekte vom Leben in verschiedenen Regionen in Ostdeutschland. Und da ist dann mein Punkt immer, dass diese anderen Aspekte halt zu wenig oder fast gar nicht, gerade in den überregionalen Medien, vorkommen. Mhm. Und das ist halt ein Problem. So. Also ich glaube, das macht die Doku ganz gut klar.
Ja.
Ja.
Es ist ja im Prinzip auch eine Feststellung, auch nochmal mit Fakten, die wir eigentlich seit Jahren auch wahrnehmen, dass die Perspektive oder dass ein Bild in den überregionalen Medien, den bundesdeutschen überregionalen Medien vom Osten gezeichnet wird, was jetzt nicht unbedingt meinem Lebensalltag irgendwie entspricht, ne? Also deswegen ist ja schön, dass es diese Doku gibt und diese Forschung und dass die jetzt im MDR gelaufen ist, Mitteldeutscher Rundfunk. Aber so einen richtigen Impact verspreche ich mir da auf Redaktionsstuben bundesweit irgendwie nicht.
Yo, yo, wir sind PA Sports und Fahrt. Das Rap-Game wurde auf allen Ebenen durchgespielt, deshalb braucht es eine neue Herausforderung. Jede Woche quatschen wir in unserem neuen Podcast Made in Germany über unsere Rap-Bubble, über Beef, Business, Social Medias und natürlich über Musik. Das alles aus unserem ganz eigenen Blickwinkel. Also ab jetzt Pflichttermin, Fahrt in PA Sports, jede Woche Donnerstag ab 15 Uhr.
Ja, also ich meine, das ist jetzt, also wie gesagt, die Doku ist jetzt, die fasst halt zusammen, was es eigentlich auch schon seit Jahren auch aus der Wissenschaft immer wieder zurückgespiegelt wird. Mhm. Ich glaube, dass erstmal ein erster Schritt ist, auch eine breite Öffentlichkeit zu erreichen mit den Themen. Also ich, wie gesagt, ich bin irgendwie an der Uni Tübingen. Und wenn ich dann mal da bin, passierte jetzt auch wirklich neulich erst, dass auch, obwohl es eben beim MDR lief und in der ARD-Mediathek die Doku zugreift oder dass man die sich hier halt angucken kann, kamen verschiedene Leute aus Tübingen auf mich zu und haben die gesehen. Und dann kamen halt wirklich auch so Dinge wie, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und selbst die Leute, die drüber nachgedacht haben, also das war dann vor allem sind es halt Ostdeutsche, die gesagt haben, ach, da waren nochmal ganz neue Aspekte drin. Mhm. Also zum Beispiel, dass man irgendwie bestimmte Texte oder Zuschreibungen, also dass man mit KI arbeitet und ja. sich dann halt an, also das fand ich irgendwie, es war gut gemacht. Aber ich glaube eben auch vor allem Bewusstsein dafür zu schaffen, wie sich geschichtlich oder eben wie das Bild Ostdeutschlands ist in den Medien häufig, dass man das eben auch in den Westen trägt, wenn man es jetzt oder nach Baden-Württemberg beispielsweise, ja, das glaube ich, das ist meiner Erfahrung nach jetzt und das ist sehr individuell, aber das ist schon passiert und okay. das ist schon mal ein Zugewinn. So.
Wenn das so wäre, absolut. Also nochmal, ja. Ich glaube auch, dass dieser KI-Aspekt dann nochmal für eine größere Öffentlichkeit gesorgt hat, weil das, dass eine künstliche Intelligenz über 300 Millionen veröffentlichte Artikel läuft und dann analysiert, welche Verben, welche Adjektive, welche Substantive kommen häufig vor in einer Berichterstattung über Ostdeutschland, war schon mal, glaube ich, was ganz Neues und eine gute Grundlage für eine Diskussion.
Ja, und spannend halt. Also ich bin, was jetzt so KI angeht, eher auch kritisch unterwegs, aber aha. grundsätzlich erstmal jetzt auch im Rahmen von so einer Doku erstmal auch gut angelegt, so, ja. Mhm.
Du forschst zur Treuhand. Müssen wir uns da
aktuell.
Aktuell. Ja. Treuhand ist ja hier auch immer wieder Thema, noch in Thüringen oder in den neuen Bundesländern. In jedem Wahlkampf kommt das irgendwie wieder vor, dass jemand. Ja. Das als Wahlkampfthema aufgreift und wir brauchen da eine Aufarbeitung und Untersuchungsausschuss und was weiß ich alles. Was gibt's denn Neues?
Also bei dem Untersuchungsausschuss wurde ich auch geladen als Expertin. Mhm. Es gibt ja das Institut für Zeitgeschichte in Berlin und München hat sich ja der Treuhand quasi verschrieben und da gab es jetzt so 10 oder 12 Forschungsprojekte, die sich quasi mit Aspekten der Treuhandgeschichte auseinandersetzen. Also die versuchen quasi auf Aktenbasis das erstmalig sich wirklich mit der Treuhand, also sich diesem Thema anzunehmen. Es gibt unabhängig vom Institut für Zeitgeschichte relativ wenig, fast kaum Forscherinnen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Mhm. Also ich bin da eine von ganz wenigen. Und mein Thema ist jetzt explizit, dass ich mir die Privatisierung der Zeitungen ansehe. Also ich habe mich im Rahmen meiner DIS schon mal so ein bisschen damit beschäftigt, aber ich bin halt an die Akten nicht rangekommen. Jetzt nach jahrelangem Warten habe ich Aktenzugriff. Und das Problem mit Treuhandakten ist, also da könnte ich jetzt, da reicht glaube ich eine Stunde nicht, da kann ich jetzt ganz, ganz viel zu erzählen, aber im Prinzip, wenn man es zusammenfasst, mhm. Merkt man also die Treuhand hat 45 Kilometer Akten hinterlassen. Ja, das ist eine unglaubliche Menge. Von diesen 45 Kilometern hat das Bundesarchiv damals 12 übernommen. Mhm. Das sind so 175.000 Akten im Schnitt. Und von diesen 175.000 Akten habe ich mir 160 oder 150 so vorgenommen. Das sind so im Schnitt 12 Meter. Ja, also nur mal um wow. so, also mein, es ist wirklich ein ganz kleiner Ausschnitt und der ist trotzdem auch super schwer zu finden, weil aktuell dieser ganze Aktenbestand ja noch gar nicht richtig erschlossen ist, sondern die haben dann eine Gruppe von irgendwie 6-7 Leuten, die quasi aktuell versucht, erstmal rauszufinden, was ist in diesen Akten überhaupt drin. Mhm. So, und parallel dazu sehe ich halt, gucke ich, was ist denn jetzt für mich hier relevant von dem, was schon erschlossen ist. Und also das ist schon mal neu, also aus einer Wissenschaftsperspektive. Jetzt, wir wissen erstmal überhaupt, was da drin ist. Und dann aber mit diesen Akten zu arbeiten, ist halt super schwierig. Also man merkt an der Art und Weise, wie die Akten überhaupt aussehen, wie sie, dass die Treuhand total überfordert war. Also dass einzelne Mitarbeiterinnen, es gab ganz häufig Mitarbeiterwechsel, dass ganz viele Dinge so schnell mal am Telefon passiert sind, also super schlecht dokumentiert sind, dass so verschiedene Dinge irgendwie in verschiedenen Akten sind. Da muss man sich die, also zu einem Fall muss man irgendwie 30 Akten durchgehen und so oder noch mehr. Mhm. Und was ist neu? Also ich glaube, so viel neu ist gar nicht. Also was ich sehe, ist, dass halt wirklich die Treuhand unglaublich überfordert war. Also es war nicht die Ressourcen hatte, die sie gebraucht hätte, also vom Personal und auch geldtechnisch. Und das kommt in meiner, also in dem, was ich bisher mache, übrigens, ein Fokus von mir ist Thüringen, der Markt oder die Marktinteressen früher gewirkt haben, bevor die Treuhand überhaupt auf der Bildfläche erschienen ist. Und dann im Rückblicken quasi gar nicht mehr so viel regulieren konnte, selbst wenn sie es versucht hat. Mhm. Das ist jetzt nicht, also ich versuche hier nicht zu entschuldigen, sondern ich gucke mir das halt an und versuche wirklich zu verstehen, weil ich ja natürlich auch irgendwie als Kind aus dem Osten, also ich bin ja mit Treuhand irgendwie und mit den ganzen Traumaerfahrungen aufgewachsen, wirklich zu verstehen, was ist denn damals eigentlich passiert? Mhm. So, und wer hatte da, welche Interessen waren da federführend und so? Und also aus dem Pressebereich kann ich eben das sagen, dass da ganz häufig eben Marktinteressen oder wirklich viel früher gewirkt haben. Und ich arbeite mich jetzt eben gerade, wie gesagt, am Beispiel Thüringen ab.
Ja, ja, da beschäftigst du dich ja auch mit der Geschichte der Thüringer Allgemeine, ehemals Volk als SED-Bezirksorgan. Und es wurde ja auch gezeigt, wie schnell damals die westdeutschen Verlage gekommen sind und dann im Prinzip den Markt unter sich aufgeteilt haben. Das ging ja in einer rasenden Geschwindigkeit und war, glaube ich, eins mit der größten Privatisierungsprojekte damals. Und wie interessant diese Verlagslandschaft, die ehemalige Ostdeutsche Zeitungslandschaft, eben für die westdeutschen Verlage war. Damals Watz-Gruppe, also jetzt ist ja Funkgruppe, genau. Funke.
Ja.
Super spannend.
Also ich find's auch super spannend. Heute ist natürlich, wenn ich jetzt gerade mit Jugendlichen rede, ja, und rede dann über Zeitungen, sagen alle, ach nein, liest ja eh keiner mehr Zeitungen. Da bin ich halt immer, erstens stimmt das so nicht. Zweitens, also gerade vor 30 Jahren waren es halt, also da hat man richtig viel Geld auch mitgemacht und da gab es halt 100.000 an Leserinnen. Das darf man, also man muss es ja auch historisch sehen.
Das waren wahnsinnige Auflagen, dadurch, dass eben die Zeitung auch so subventioniert war zu DDR-Zeiten, keine Ahnung, 10 Pfennig gekostet hat oder was das war, war das ja ein Riesenbestand und dann durch einzelne technologische Schritte, war das halt eine riesen Cash-Cow, ne?
Genau. Und halt einer meiner Punkte, und wie gesagt, also jetzt aus einer strukturellen Perspektive, ist halt dadurch, dass eben so frühzeitig auch jetzt zum Beispiel Regionalzeitungen übernommen wurden und eben dann auch westdeutsche Führungspositionen oder Führungspositionen mit Westdeutschen besetzt wurden. Das haben wir auch im Rundfunkbereich. Also da gibt es ein ganz tolles Buch von Silvia Diegel zur Transformation des Rundfunks in Ostdeutschland. Die zeigt im Prinzip ganz ähnlich, was ich für den Pressebereich zeige, zeigt sie und natürlich auf eine andere Art und Weise, aber auch für den Rundfunkbereich. Und was wir aber dann haben letztlich, ja, also als Folge ist das, da kommen wir dann wieder zur Darstellung Ostdeutschlands. Wir haben halt kein ostdeutsches Medium, was auch Positionen aus Ostdeutschland für ganz Deutschland, aber eben auch für Ostdeutsche differenziert und irgendwie gut darlegt. Ja. Also Heiko Hilke, der ist in Dresden, der war damals ganz aktiv dabei bei DT64, also bei dem Versuch, DT64 zu erhalten. Und der sagt immer, also auch in verschiedenen Interviews, dass quasi DT64 hatte die Chance, sowas zu werden, so ein Integrationsradio für Ost und West. Und dass man da irgendwie die Möglichkeit gehabt hätte, auch so eine Stimme zu haben. Mhm. Und das ist dann eben auch eingestampft worden, so. Und das ist, glaube ich, was wir, die Doku letztlich ist eben auch eine Folge daraus, ja. Also, dass wir eben dieses sehr westdeutsch geprägte Strukturen und dann eben aber auch Personen und so weiter haben, die dann eben auch teilweise dafür mitverantwortlich ist, dass wir, wie wir halt medial über den Osten reden. Genau, und so kommen quasi die beiden, also meine Forschung und das Thema wieder zusammen. Mhm.
Man könnte das ja auch noch ganz anders nochmal betrachten, ne? Also du machst ja diese historische Betrachtung, aber es gibt ja sicherlich auch, also ich habe ja Kommunikationswissenschaft studiert, eine kommunikationswissenschaftliche Perspektive. Denn was haben die ostdeutschen Medien selbst zu diesem Bild in der Berichterstattung über sich selbst quasi dazu beigetragen, dass dieses Bild entstanden ist?
Das ist eine spannende Frage. Da gibt es sicher auch, oder vielleicht gibt es da Studien, also gerade jetzt im kommunikationswissenschaftlichen, aus dieser Perspektive. Jetzt ist natürlich für Menschen, die nicht Kommunikationswissenschaften studiert haben, die wissen nicht jetzt, was ist eine kommunikationswissenschaftliche Perspektive. Aber es ist halt eher auch eine, also da.
Journalistisch, publizistische, sozusagen. Also wie lasse ich mich selbst als Journalist in Ostdeutschland von gewissen Dingen beeinflussen, einem gesamtdeutschen Bild auf dem Osten zum Beispiel in der Berichterstattung.
Genau. Und was man dazwischen machen könnte, sind dann so Inhaltsanalysen und so. Dass es dazu Inhaltsanalysen gibt, das weiß ich nicht. Was natürlich spannend ist, ist dann die Frage, was muss man denn machen als Ostdeutsche, Westdeutsche, wie auch immer, als Migrantin, ja, um Journalistin zu werden. Und da gibt es ja dann auch, es gibt einfach auch Auswahlkriterien. Man braucht auch das Geld, das ist immer wieder ein Problem, gerade bei Journalistenschulen. Wer hat überhaupt die Ressourcen, auf so eine Schule gehen zu können? Und wie wird man da quasi eben auch, nach welchen Kriterien wird man ausgesiebt? Und das ist halt, das ist jetzt auch wieder in Zahlen belegt, dass es halt relativ wenige Ostdeutsche in Journalistenschulen gibt. Also aus verschiedensten Gründen. Und dass das jetzt erstmal auch nachwachsen muss. So. Das wäre jetzt. Und darüber sind sich aber auch, also die Leute, die ich kenne, die in Journalistenschulen arbeiten, sind sich darüber total bewusst. Mhm. Also und versuchen da auch wirklich Anreize zu geben, gerade eben auch für Migranten zum Beispiel, aber eben auch für Ostdeutsche, da den Beruf des Journalisten zu wählen.
Ja, und es ist einerseits ist ja das Journalistische, andererseits auch das Management, also Führungsetagen im Management, die selbst also bundesweit agierende Verlage keinen Ostdeutschen zum Beispiel in der Geschäftsführung haben oder Gruppengeschäftsführung oder sowas.
Genau,
Das muss man ja auch selbstkritisch, also jetzt bei Funke eben auch so feststellen. Es hat ja auch eine Weile gedauert. Also ich bin 2015 zur Berliner Morgenpost gewechselt und war dann da stellvertretender Chefredakteur. Erst Mitglied der Chefredaktion und das war halt auch 25 Jahre nach der Wende und ich war das erste ostdeutsche Chefredaktionsmitglied, 25 Jahre nach der Wende.
Ja.
In Berlin.
Ja, das ist in Berlin. Ja, ja. Aber so eine Geschichten höre ich halt öfter. Also ich hatte jetzt gerade jetzt auch im Rahmen dieser Doku ein Gespräch mit Alexander Teske, der arbeitet bei der TAZ, war davor auch lange beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der erzählt ganz ähnliche Geschichten. Also dass er so als der eine Ostdeutsche teilweise in Redaktionssitzungen saß und es macht halt eben doch auch einen Unterschied. Also wenn man doch nochmal, man hat eine andere Perspektive, gerade eben auch auf ostdeutsche Themen. Und wenn du jetzt auch sagst, ja, du warst halt der Erste nach 25 Jahren in Berlin, also das ist ja nun mal wirklich, da muss man auch drüber lachen, so ein bisschen, dann kann man sich eben aber auch denken, also wo diese große Lücke, also wie die entstanden ist und die sind wir aktuell, also im Prinzip gibt es einfach den Versuch, diese jetzt auch zu füllen oder einfach auch mehr emanzipierte Stimmen zu haben aus dem Osten, für Ostdeutschland, aber eben auch vor allem auch für ganz Deutschland. Genau.
Ja. Wann können wir denn mit Ergebnissen rechnen zur Treuhand? Und können wir die vielleicht exklusiv vorab bekommen?
Ja, das, also im Idealfall, ja, ich hänge da jetzt wirklich, es ist nicht leicht, es ist, das tut teilweise auch wirklich weh, sich da jetzt so durchzuarbeiten, im Idealfall nächstes Jahr. Mhm. Also geplant ist ein Buch und dann komme ich auch gerne wieder zurück und kann dann von den Ergebnissen berichten. Und es ist wirklich, also ich habe ja schon einige dieser Ergebnisse bei diesem Treuhanduntersuchungsausschuss in Thüringen dargelegt. Die fanden es auch alle ganz spannend. Also ich komme dann gern zurück und kann dir das zusammenfassen, ja.
Das wäre toll. Und ich finde, es ist nie zu spät, sich damit zu beschäftigen, auch wenn man, wie gesagt, wie ich eingangs gesagt habe, dann manchmal doch über die Zeiträume erstaunt ist, weil aktuell, also diese Nachbetrachtung bringt irgendwie was, eine Erkenntnis, aber man hätte das vielleicht schon eher gebraucht, um gewisse gesellschaftliche Spannungen aufzulösen.
Ja, definitiv. Also vieles von dem, was wir heute so öffentlich diskutieren, ist mir ja auch schon, deshalb bin ich damals in die USA gegangen, also schon viel länger klar. Und es braucht halt, häufig müssen halt verschiedene Dinge zusammenkommen, politisch, gesellschaftlich. Jetzt aktuell, was man schon auch sagen muss, ja, also selbst wenn man jetzt zum Beispiel aus Baden-Württemberg vom wieder Anführungszeichen Osten nicht viel mitbekommt, was man mitbekommt, ist die AfD. Und das halt, dass es dort auch jetzt in Baden-Württemberg zum Beispiel ankommt, also irgendwie läuft da was schief im Osten. Und dass es deshalb auch ein Interesse daran gibt, zu verstehen, was ist denn jetzt auch in den letzten 30 Jahren passiert? Und ich glaube, da kommen gerade verschiedene Dinge zusammen, dass wir eben auch genau dieses Gespräch gerade führen können und dass es eben auch so eine Dokus gibt, wie die, die jetzt gerade entstanden ist.
Mhm. Ja, es gibt, glaube ich, viele gute Erklärungsansätze, warum das so ist, wie es ist gerade. Das noch einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, ist, glaube ich, noch eine Aufgabe von uns. Aber die Baden-Württemberger, muss man auch sagen, ich glaube 2014 oder wann das war zur Landtagswahl dort, war die AfD auch schon bei 16%.
Genau. Das ist halt auch mal genau, das ist, also ich arbeite ja auch als Kolumnistin für Berliner Zeitung und darüber, ich sage ja auch eigentlich immer nur das Gleiche. Ein Punkt, den ich immer wieder sage, ist, auf den Osten zu gucken und zu sagen, so, ihr wählt AfD und ihr seid rechts, ist halt ein Externalisierungs, ist halt so ein Ding wie, wir schieben es auf den Osten ab und gucken nicht, was bei uns selbst schiefläuft. Ja. Mhm. Also auch wenn wir uns Bayern angucken, also mit irgendwie CSU, Freie Wähler und AfD, also von rechts bis rechtskonservativ, sind sie bei 70%. Und da können auch mal die Bayern bei sich selbst irgendwie gucken, was läuft denn bei ihnen schief. Ja. Und da reicht es nicht immer nur auf den Osten zu gucken, zu sagen, so ihr. Mhm. Und das ist halt ein Punkt, also gerade wenn wir auch über die AfD reden, es ist ein ostdeutsches Problem, es ist ein gesamtdeutsches Problem, ein globales Problem. Also genauso, wir haben ähnliche Diskussionen oder ähnliche Prozesse eben in ganz Europa. Und da müssen wir uns halt wirklich angucken, wie gehören die denn alle zusammen? Und dann einfach immer nur zu sagen, ja, der Osten, das reicht halt nicht. Das macht es uns zu einfach und hilft auf keiner Weise, also überhaupt nicht. Aber wie gesagt, das sage ich jetzt auch schon seit einiger Zeit und werde es wahrscheinlich auch noch öfter und länger sagen müssen.
Das müssen wir, glaube ich, alle, weil ich dann auch immer sage, 70% wählen halt eben nicht so. Und das ist ja wohl doch die überwiegende Mehrheit.
Genau, danke. Das ist jetzt ein Punkt, den ich ab jetzt immer dabei haben werde.
Ja, wir sind ja schon auch irgendwie Botschafter, ne? Und manchmal ist es müßig, sich als Thüringer, wenn du sagst, du kommst aus Thüringen, dann immer direkt erstmal zu rechtfertigen oder rechtfertigen zu müssen, was denn da eigentlich alles los ist.
Genau.
Mandy, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind super in der Zeit. Und ja, du hast ja gesagt, du hast schon mal in ein paar Podcasts reingehört. Welche hast du dir denn angehört? Oder fandest du besonders gut oder besonders schlecht?
Ja, also ich fand ganz besonders super die, wo man gemerkt hat, du bist mit den Leuten in einem Raum oder wo ihr quasi zusammensaßt. Also ich habe mir den angehört von Katja Wolf, aber auch weil ich ich hatte mal ein längeres Porträt von ihr gelesen in der Berliner Zeitung über diesen Wechsel von der Linken zum BSW. Und ich fand das total ein ganz spannendes Gespräch mit ihr. Und da war noch ein Politikwissenschaftler dabei. Mhm. Das fand ich super. Dann habe ich mir angehört, Wolfgang Lippert.
Ja, den habe ich in Leipzig getroffen. Da war er in einem Apartment, weil er irgendwie einen Auftritt hatte.
Genau, also ich hatte irgendwie das Gefühl, du bist bei ihm zu Hause oder so. Es war halt, das war sehr sympathisch.
Fand ich im Übrigen auch. Ich war sehr überrascht von dem Gespräch.
Ja, nee, hatte ich auch damit nicht so gerechnet. Und dann hatte ich mir noch ein paar andere Sachen angehört, aber unter anderem eben noch Katrin Rohnstock, mit der du gesprochen hattest, weil ich sie persönlich kenne.
Ah, ja.
Ich bin ja aus den USA zurückgekommen, dann wurde mein Buch hier auf Deutsch übersetzt und bei Katrin Rohnstock war es eine der ersten Veranstaltungen, damals noch direkt um die Ecke, also im Prenzlauer Berg, wo ich aufgewachsen bin, wo ich so eine Lesung hatte. Und seitdem sind wir im Kontakt und ich habe auch mal bei diesen Erzählsalons mitgemacht. Ich war auch mal in der Jury von so einem Erzählsalon. Und deshalb, das fand ich irgendwie spannend, wie sie dann darüber erzählt hat. Genau.
Ja, in ihren Projekten schlummert so viel Potenzial. Ich habe auch immer überlegt, wie können wir da vielleicht auch zusammenkommen. Bisher hat das noch nicht funktioniert, aber das sind ja unheimlich spannende Geschichten, die da kommen.
Ja. Genau. Also ich bin da reingerutscht, erstmal durch diese Lesung. Dann fragte sie irgendwann, Mandy, möchtest du nicht mal deine, also ich war dann bei irgendeinem Erzählsalon, aber nicht bei irgend so einem, sondern bei einem zu Frauen und Frauenbild. Also gerade jetzt irgendwie so Ost-West und hat da damals war irgendwie gerade so zu Corona-Zeiten, deswegen war das so ein digitaler Erzählsalon. Das war irgendwie eine ganz spannende Erfahrung. Und ich glaube auch, da schlummert ganz, ganz viel. Also, dass Menschen ihre Geschichten erzählen können und die sind alle so spannend, ja. Das habe ich ja mitbekommen, als ich bei der zweiten Staffel dieser digitalen Erzählsalons in dieser Jury drin war und mir ja wirklich alle angeguckt habe, was Menschen für Geschichten haben.
Ja.
Also gerade eben auch, das wusste ich davor, jetzt habe ich es aber durch diese Erzählsalons noch mehr mitbekommen. Also gerade eben auch aus dem Osten. Also das ist jetzt wirklich, das sind Geschichten, die stehen in Büchern. Ja, also gerade wenn man aus den USA auf Ostdeutschland guckt, also ist das halt immer so, Mensch, du kommst aus dem Osten, wie toll. Also oder, oh, du kommst aus Ost-Berlin, ja. Wo es ein ganz anderes Bild und eine ganz andere Herangehensweise an ostdeutsche Erfahrungen gibt. Also wo es viel mehr auch ein Verständnis dafür gibt, dass wir Transformationserfahrungen haben, dass man irgendwie zwei Systeme erlebt hat. Ja. Und selbst wenn man als Kind irgendwie den Übergang von einem zum anderen System, es lebt ja weiter, auch in den Erzählungen. Und ich bin da total dankbar für. Also ich wäre heute nicht die ich bin, ohne diese Erfahrung und auch ohne das Wissen, dass irgendwie nichts in Stein gemeißelt ist, sondern dass sich Dinge halt immer auch ändern können. Und da finde ich, das kommt halt in diesen Erzählsalons teilweise wirklich gut rüber. Ja? Also wie einzelne Leute auch, also wie sie einfach mit diesem Umbruch umgegangen sind. Spannend.
Ja, das ist ja auch das Schöne am Beruf eines Journalisten, dass man mit so vielen Menschen in Kontakt kommt und im Prinzip gibt es keine unspannende Biografie. Also jeder hat irgendwas zu erzählen, was total überraschend ist und für die einzelne Person oder für sich selbst vielleicht total lapidar ist, weil es irgendwie so ein Teil der eigenen Biografie ist, aber für andere total aufregend.
Genau. Und da glaube ich, da ist ja auch wirklich, also jetzt auch noch aus einer emanzipatorischen Sicht, ja, dass wir auch gerade so eben aus Ostdeutschland da viel mehr auch irgendwie zu uns selber stehen sollten, könnten, um diese Geschichten irgendwie auch zu erzählen und auch das Positive aus diesen Geschichten. Und jetzt gar nicht so, weil irgendwie das System gerade scheiße ist oder so, gar nicht, sondern eher wirklich zu gucken, also auch gerade irgendwie so die 90er Jahre, ja, was da auch an Leistungen verbracht wurden, von Menschen sich anzupassen. Also da gibt's die krassesten Geschichten. Und du sitzt immer nur da und denkst dir, wie habt ihr das geschafft? Mhm. Also auch meine Mutter, ja, irgendwie alleinerziehend mit zwei Kindern. Also wie schafft man das in so einer krassen Umbruchssituation? Und da finde ich, können wir ruhig unsere eigenen Geschichten viel öfter und viel, viel mehr erzählen.
Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort.
Finde ich auch.
Vielen Dank nochmal für die Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ich warte auf die exklusive Veröffentlichung deiner Ergebnisse in der Thüringer Allgemeine.
Ich kann gerne in der Thüringer Allgemeine, über die Thüringer Allgemeine schreiben. Das kann ich oder dir ein Interview geben und dann kannst du darüber schreiben.
Sehr schön.
Super.
Danke dir.